ist natürlich das Protein nochmal entscheidender, dass wir wirklich auf eine ausreichende Proteinaufnahme über den Tag verteilt achten.
Eben im Ende der lutealen Phase ein verstärktes Risiko für diese Wasserintoxikation, für die Wasservergiftung, wenn Sie beim Sport extrem große Mengen trinken.
Dass es eben zum Beispiel sich negativ auch auf die Knochengesundheit auswirken kann, dass ich ein erhöhtes Risiko für Osteoporose habe.
Willkommen zurück zum Diese-Podcast Lecker zum Erfolg. In der letzten Folge hat Uwe Schröder, Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Sporternährung, mit Ernährungswissenschaftlerin Madeleine Beer über Frauen im Sport, die verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus sowie die Möglichkeiten und Grenzen von zyklusbasierter Ernährung und zyklusbasiertem Training gesprochen. Dabei wurde deutlich, wie individuell der weibliche Zyklus ist und warum pauschale Empfehlungen oft zu kurz greifen. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, holt das gerne nach, denn heute knüpfen wir genau daran an. Im Fokus stehen das relative Energiedefizit im Sport, die Energieverfügbarkeit sowie die Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Außerdem sprechen wir über die Rolle von Mikronährstoffen, den Einfluss von Eiweiß sowie die Schwierigkeiten einer richtigen Hydration und darüber, welche Aspekte für Sportlerinnen besonders relevant sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt als Thema auf der Agenda steht das Red S. Das sogenannte relative Energiedefizit im Sport. Ja. Was ist das, Madeleine? Erklär uns das bitte.
Also, Red S, superkomplexes Syndrom, wurde tatsächlich auch erst im Jahr 2014 meiner Meinung nach wirklich definiert. Davor, was man häufig gesehen hat bei Frauen, war, was ich vorher angesprochen habe, diese weibliche Triade oder Triade der Frau eher genannt. Und das ist, muss man sich wie so ein Dreieck vorstellen aus möglicherweise niedriger Energieverfügbarkeit, eine niedrige Knochenmineraldichte und Störungen im Menstruationszyklus. Wobei man sagen muss, dass die Triade der Frau tatsächlich bei einem dieser Punkte, sobald einer dieser Punkte vorliegt, schon diagnostiziert werden kann. Und irgendwann hat man gemerkt, es können nicht nur Frauen unter gewissen Auswirkungen leiden, wenn wir eine niedrige Energieverfügbarkeit haben, sondern auch Männer, sogar Parasportler.
Auch Männer haben Hormone, ne?
Richtig.
Ja.
Und dann wurde eigentlich erstmal so diese Vielfältigkeit und diese Komplexität überhaupt sichtbar. Ne? Also dass es nicht nur eben eine Wechselwirkung von niedriger Energieverfügbarkeit, Knochengesundheit und Menstruationszyklus gibt, sondern dass diese niedrige Energieverfügbarkeit sich auch auf das Immunsystem auswirken kann. Also dass wir zum Beispiel eine erhöhte Infektanfälligkeit haben können oder dass das Training, dass wir uns vielleicht nicht mehr anständig ans Training anpassen können, also die Regeneration verlangsamt ist, dass tatsächlich auch Thema mentale Gesundheit darunter leiden kann. Ja, Thema gastrointestinale Funktion, also Probleme mit Magen-Darm, all das und noch vieles mehr, hat man gesehen, dass das durch diese niedrige Energieverfügbarkeit zustande kommen kann. Und das Ganze wurde dann als relatives Energiedefizit im Sport, also Red S, zusammengefasst als quasi großes Syndrom. Und diese weibliche Triade ist nur ein Teilaspekt von diesem riesengroßen Syndrom.
Genau, ja. Und das hat nicht irgendjemand gemacht, sondern das gab es und gibt es sogar vom Internationalen Olympischen Komitee. Und das Internationale Olympische Komitee hat in den letzten Jahren verstärkt darauf hingewiesen, dass das eine große Problematik nicht nur im leistungsorientierten Sport, sondern auch im Freizeitbereich, gerade im Fitnessbereich sein kann und bietet entsprechende Tools zur Diagnostik an. Und was würdest du denn sagen, wie checkt man das jetzt praktisch im Alltag, ohne jetzt gleich in Panik zu verfallen, aber wie kann ich als Sportlerin feststellen, ist es etwas, was mich betreffen könnte?
Also was man natürlich machen kann, ist grob überschlagen Thema Energieverbrauch, da gibt es ja auch mit Apple Watch oder Garmin oder ne, was weiß ich, ganz, ganz viele verschiedene Fitnessuhren, wo ich ja schon mal grob tracken kann, okay, es sind natürlich jetzt nicht 100% genau, ne, aber gibt schon mal so einen Anhaltspunkt mit, wie viel Kalorien verbrauche ich vielleicht an einem Tag, ne, wenn ich jetzt auch mein Training mit rein tracke. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Ernährungs-Apps, in denen ich meine Ernährung tracken kann, damit ich mal grob überschlagen kann, okay, wie viel Energie nehme ich denn so ungefähr auf? Und bei der niedrigen Energieverfügbarkeit ist halt einfach das Problem, dass wir im Vergleich zu dem, was wir verbrauchen an Energie, zu wenig Energie aufnehmen. Also es bleibt zu wenig Energie quasi übrig für wichtige Stoffwechselprozesse im Körper.
Vielleicht ist das nochmal als kleiner Einschub ein wichtiger Punkt. Es geht hier nicht darum, dass insgesamt zu wenig gegessen wird per se, also dass ich jetzt sage, ich mache eine Diät, also eine Reduktionsdiät, sondern es geht eher darum, dass dem Körper zu wenig Energie zur Verfügung steht, nachdem ich von dem, was ich esse, an Kalorien, die durch den Sport verbrauchten Kalorien abgezogen habe. Da gibt es ein paar Grundwerte, die müssen wir jetzt ja gar nicht im Detail darstellen, weil es ist von der Art der Berechnung zwar nicht fürchterlich kompliziert, aber man braucht ein paar Grundvoraussetzungen dafür. Und da muss eine gewisse Menge an Energie, nämlich die Energieverfügbarkeit, gegeben sein, damit sichergestellt ist, dass alle inneren Organe, die reproduktiven Systeme, das Immunsystem, alles das, was du genannt hast, ausreichend mit Energie versorgt ist. Das kann zum Beispiel passieren, ich kenne es aus der Betreuung in der Leichtathletik, U16, junge Mädels kommen in die nächsthöhere Altersklasse, weil sie älter geworden sind, U18, und trainieren jetzt einen Tag in der Woche zusätzlich. Und dann haben sie einen deutlich erhöhten Energieverbrauch, das Training ist vielleicht auch noch ein bisschen umfangreicher und essen weiterhin genauso, wie sie es gewohnt waren.
Ja.
Das heißt, sie haben einen erhöhten Energieverbrauch und auf einmal passt die Energieverfügbarkeit nicht mehr. Oder man kommt aus einer bestimmten Trainingsphase und in eine andere. Trainingsintensität wird erhöht, Trainingsumfang, Trainingshäufigkeit wird erhöht. Man geht vielleicht mal in ein längeres Trainingslager, kommt ein bisschen auf die Gesamtlänge des Trainingslagers an. Oder es gibt Phasen, wo noch andere körperliche Belastungen mit hinzukommen. Also ich ziehe um und fahre auf einmal regelmäßig noch mit dem Fahrrad an die Uni oder an die Arbeit und behalte parallel mein Training bei. Also das ist nichts, was mit Essstörung schon gar nicht grundsätzlich zu tun hat, sondern wirklich eine Frage, nehme ich ausreichend Energie in Relation zu meiner körperlichen Aktivität tatsächlich auf? Und in einigen Sportarten besteht eben die Gefahr darin, dass wir durchaus am Anfang etwas bessere Leistungen haben, wenn wir vielleicht etwas Gewicht reduzieren, Körperfett reduzieren. Es gibt so einen schönen alten Running-Satz, ja, vorne laufen die Bleistifte, hinten die Radiergummis. Das funktioniert dann auch erstmal ein paar Wochen, Monate vielleicht ganz gut. Und diese eben beschriebenen Schädigungen oder negativen Erscheinungen treten dann eben erst nach und nach ein. Vielleicht ignoriert man die auch. Und bei Frauen hat man eben einen Marker, der, zumindest wenn die Pille nicht genommen wird, schneller sich darstellt als bei Männern. Und das ist eben der Zyklus.
Ja, richtig.
Ja, also die Zyklusstörungen sollten da ernst genommen werden. Und da gibt es ja auch ein, man nennt das Clinical Assessment Tool, das CAT vom Internationalen Olympischen Komitee. Aber ich glaube, dafür brauchen wir Fachpersonal, um das anwenden zu können.
Ja, richtig. Ich möchte ein was noch anmerken. Vor allem, also Thema RED-S, niedrige Energieverfügbarkeit. Du hast jetzt gerade schon den Ausdauersport angesprochen. Es sind natürlich vor allem auch Sportarten betroffen, bei denen wir filigrane Ausführungen brauchen. Also zum Beispiel ist es jetzt der Tanzsport oder im Ballett. Ne?
Die ästhetischen Sportarten.
Ja, ästhetische Sportarten, Antigravitationssportarten wie Weitsprung, Hochsprung. All da sollte man nochmal vermehrt auf die Energieverfügbarkeit achten, dass da wirklich ausreichend gegessen wird. Und augenscheinlich kann es auch erstmal so aussehen, dass genug gegessen wird. Vor allem, wenn wir vielleicht auch große Portionsgrößen haben mit viel Gemüse, das sieht erstmal sehr, sehr viel aus. Ne? Da denkt man, oh ja, sehr viel wurde da gegessen. Was ist halt eigentlich kalorisch sehr wenig rauszuholen aus diesen augenscheinlich großen Mahlzeiten? Und auch da kann man natürlich noch mal so ein bisschen vermehrt den Blick drauf setzen. Es ist natürlich wichtig, ausreichend Gemüse zu essen und auch ausreichend Salat zu essen für die Ballaststoffaufnahme. Aber es ist genauso wichtig, dass wir auch ausreichend Kohlenhydrate und gesunde Fette haben und auch ausreichend Protein.
Absolut. Also ich kann da nur aus der Praxis erzählen, im Elite-Ruderbereich ist es so, dass wir die Gemüseportionen einfach einschränken müssen. Mhm. Nicht, weil es ungesund wäre, sondern weil einfach so viel Kalorien aufgenommen werden müssen. Gerade im Trainingslager, da liegen die Frauen teilweise über 6000 Kalorien am Tag. Und wenn man dann noch dreimal trainieren möchte, da kann man sich vorstellen, dass das mit Blumen und Rosenkohl relativ schwer beides machbar ist. Das heißt, hier werden die Gemüsemengen wirklich etwas reduziert und stattdessen werden die wertvollen Inhaltsstoffe des Gemüses dann aus einem Vitalkomplex aufgenommen, das heißt aus einer konzentrierten Obst- und Gemüsemischung, weil man eben weiß, wie wichtig diese Lebensmittel sind, weil man aber auf der anderen Seite einfach die notwendige Energie unbedingt benötigt. Und das kann ich einfach in dieser Menge, wenn ich viel Gemüse, was ich eigentlich sollte, esse, kann ich das nicht bewerkstelligen. Du hast eben aber noch wichtige Punkte angesprochen, um nochmal so wirklich in die Praxis zu kommen. Was wäre jetzt so dein Tipp? Was sollte man als Sportlerin und Sportler tun? Vielleicht noch ein Aspekt. Du hast eben viele Sportarten genannt. Gerade im Fitnessbereich sehe ich ein großes Problem, weil wir doch eben diesen ästhetischen Aspekt haben. Da hast du auch deine Masterarbeit drüber geschrieben. Das heißt, hier spielt gar nicht so sehr die Leistung die große Rolle, sondern eben die definierten Muskeln, das definierte Sixpack eben auch bei der Frau, bestimmte Fettpölsterchen, die man gerne wegbekommen möchte, die oft dazu führen, dass man sogar bewusst in ein Energiedefizit hineingeht. Und wenn das eben ohne Ernährungsfachkräfte oder medizinische Fachkräfte begleitet wird, vor allem vielleicht dann auch ohne Nahrungsergänzung, und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen super-duper Muskelboostern, sondern von Mikronährstoffen, die ich dann ja auch bei weniger Essen nicht bekomme, dann kann ich eben große Probleme bekommen. Aber welche Tools würdest du jetzt ganz konkret Sportlerinnen und Sportlern empfehlen, die vielleicht, na Sportler nicht, sondern Sportlerinnen, die Zyklusstörungen schon haben, die vielleicht diese genannten Konzentrationsprobleme mal haben, mal häufiger als ihre Sportkolleginnen, die vielleicht viele Infekte haben? Wie kann ich jetzt für mich erstmal so wirklich so ganz grob abchecken, könnte ich davon betroffen sein?
Ja, also sobald Menstruationsstörungen vorliegen, würde ich das immer ärztlich abklären lassen. Also Thema Menstruationsstörungen oder vielleicht sogar Periodenverlust ist natürlich ein Thema, das sehr immer noch leider sehr schambehaftet ist, weshalb viele überhaupt nicht drüber reden oder viele sind sich dessen auch gar nicht bewusst, dass wenn die Periode ausbleibt, dass es eben zum Beispiel sich negativ auch auf die Knochengesundheit auswirken kann, dass ich ein erhöhtes Risiko für Osteoporose habe. Heißt in dem Falle immer ärztlich abklären lassen. Erste Anlaufstelle. Das tatsächlich auch nicht runterspielen, was ich leider auch häufig sehe, ist halt das, wenn die Periode ausbleibt, das eher als Segen empfunden wird, ne, weil was Lästiges wegfällt. Eine ausbleibende Periode ist kein Auszeichen, kein Abzeichen dafür, dass wir jetzt so hart trainiert haben, dass es super ist, dass jetzt die Periode ausbleibt. Das ist ein Warnsignal vom Körper. Heißt in dem Falle, ich würde immer raten, tatsächlich zu Fachpersonal zu gehen, zu Fachpersonal auch aus der Ernährungssicht zu gehen, da tatsächlich einfach mal drüber schauen zu lassen, mal ein Ernährungsprotokoll auch ausfüllen zu lassen, dass da eine Fachperson sich das mal anschaut, mal drüber schaut. Das ist, glaube ich, so mit einem ganz, ganz wichtiger Tipp, den man geben sollte, dass man offen drüber redet. Weil wenn das nicht passiert, dann bekommt man keine Hilfe. Wenn man das nicht weiß, dass es tatsächlich halt ja gesundheitsschädigend sein kann, wenn man einfach so weitermacht.
Ja, aus meiner Sicht eben auch wichtig, weil du sagst, drüber reden. Nicht nur unter den Sportlerinnen drüber reden, sondern wirklich auch im Übungsleiterinnenbereich, im Fitnesstrainerbereich, bei Eltern von jungen Sportlerinnen, im Verein, auch im Ärztebereich, das Thema wirklich mehr kommunizieren. Ich habe das in der Praxis tatsächlich so erfahren, zwei junge Mädels, die sehr, sehr gut im Bereich der Leichtathletik waren und auf einmal lief das mit dem Training nicht mehr so. Natürlich wurde über die Zyklusprobleme nicht gesprochen und weil es beim Training keine großen Erfolge gab, war dann der Trainer der Meinung, die müssten eine Sondereinheit machen, weil das bisschen Training für diese Supersportlerin eben nicht mehr gewirkt hat. Und das war natürlich genau das Falsche. Und ein Klassiker ist, aber dann ist man schon relativ weit fortgeschritten, eben auch das, was man so schön als Stressfraktur, also den Ermüdungsbruch bezeichnet. Auch das ist ganz oft Zeugnis einer mittel- bis langfristig zu niedrigen Energieversorgung, Energieverfügbarkeit. Und wenn solche Symptome da sind, ja, dann ist wirklich angesagt, einzuschreiten. Und da gibt es vom IOC ja ein genaues Schema.
Ja.
Das war bisher dreigeteilt, ist jetzt viergeteilt. Und so hart sich das jetzt auch anhört, wenn ich weiß, eine Sportlerin ist davon betroffen, dann sollte die nach IOC-Kriterien offiziell nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen und darf an und für sich auch nicht mehr in mein Training kommen.
Ja.
Das ist schon hart.
Ja, aber wichtig. Ne? Hart, aber wichtig.
Ja. Jetzt bin ich davon betroffen oder meine Tochter wäre davon betroffen. Was wären denn jetzt Maßnahmen, die man aus deiner Sicht als erstes ergreifen könnte, um wirklich zügig wieder Training aufnehmen zu können, aber vor allem natürlich die Risiken im gesundheitlichen Bereich zu minimieren?
wenn jetzt quasi schon gescreent wurde oder?
Genau, ich habe jetzt festgestellt, das könnte an der geringen Energieverfügbarkeit liegen. Zyklus ist unregelmäßig, vielleicht sogar ausgefallen. Das Immunsystem, ja, ich nehme jede Bakterie, die da draußen rumfliegt, irgendwie mit und die Nase läuft. Die Tochter ist nur noch müde und dick im Bett. Die schulischen Leistungen stagnieren. Das sind ja alles solche Symptome. Und was wären so deine wirklich wichtigsten Empfehlungen?
Energieverfügbarkeit steigern. Also mehr Energie in das System reinbekommen. Das geht häufig, muss nicht immer, aber häufig tatsächlich auch mit einer Steigerung des Körpergewichts einher. Im generellen Thema Proteine, Kohlenhydrate, dass wir schauen.
Sorry nochmal, aber Energieverfügbarkeit steigern heißt einfach erstmal mehr essen.
Genau, mehr essen. Genau. Richtig.
Und idealerweise Bewegung reduzieren.
Richtig.
Wenn ich das eine reduziere, beim anderen was draufpacke, dann habe ich mehr Energie zur Verfügung. Ich kenne da so eine Größenordnung, dass man sagt, bei Damen, bei denen der Zyklus unregelmäßig ist oder ausgeblieben ist, dass man bereits so ab 300 Kalorien über einen gewissen Zeitraum regelmäßig zusätzlich dazu kommt, dass der Zyklus wieder einsetzt. Ist da was dran?
Ja, kenne ich tatsächlich auch die Empfehlung. Ja.
Ja, und das hört sich jetzt auch mal so abstrakt an, aber ich versuche es so umzusetzen, dass man einfach sagt, Mensch, gar nicht so das Thema zu kommunizieren, sondern du wirst doch besser werden. Wir bauen eine zusätzliche Regenerationsmahlzeit ein, die dann eben aus Eiweiß, gerne aus einem vollfetten Quark, aus einer Vollmilch oder eben einem Sojadrink mit einem Esslöffel, einem Olivenöl mit drin besteht, ein paar Haferflocken schön mit rein, gerne ein kleiner Nussanteil. Und dann ist es mit den 300 Kalorien gar nicht so schwer zu erreichen. Und dann habe ich A, noch was für die Regeneration getan, aber B, eben diese 300 Kalorien zusätzlich, ohne dass ich jetzt sage, du musst mehr essen, und jungen Damen zu sagen, du musst jetzt etwas zunehmen, ist auch nichts, was hochmotivierend ist.
Das ist richtig. Man kann auch schauen, Thema Energieverteilung über den Tag, ne, dass man das anpasst. Auch sowas wie Intervallfasten zum Beispiel kann da tatsächlich einfach das Risiko erhöhen, dass wir in eine Energie, also in eine niedrige Energieverfügbarkeit kommen. Oder auch so Praktiken wie Low Carb, ne, also Low Carb im Sport. Generell
vegan.
Nicht zu empfehlen. Ja, vegan, vegetarisch, genau. Generell alles, was natürlich mit einer hohen Ballaststoffaufnahme einherkommt, ne, ist häufig dafür prädestiniert, dass man oder dass das Risiko erhöht ist, dass man in so einer niedrigen Energieverfügbarkeit reinrutschen kann. Und das sieht man leider auch oftmals so auf Social Media, das ist so dieses klassische Clean Eating. Ne, schwierig, weil auf der einen Seite so gewisse Aspekte sind natürlich schön, sind natürlich gesundheitsförderliche Aspekte mit drinnen, auch Thema ausreichend Ballaststoffe und so weiter. Wenn es aber halt in die Richtung geht, dass wir einfach zu wenig Energie aufnehmen, wird es halt problematisch. Und so ist Social Media im Allgemeinen, egal ob es jetzt Instagram oder auch TikTok zum Beispiel ist, also alles, was so Foto- und Video-basiert ist, da sieht man in Studien schon, das hat ein erhöhtes Risiko für auch Thema, ich möchte schlanker sein, also Drang nach Schlankheit, generell negative Gedankengänge oder dass man vielleicht denkt, oh, ich müsste jetzt vielleicht weniger essen, ich müsste vielleicht mehr Sport machen, um in dieses dort vermittelte Schönheitsideal irgendwie reinzupassen.
Mehr Sport machen ist ja grundsätzlich was man bei der aktuellen Bewegungssituation gut empfehlen kann, aber kombiniert eben mit dem richtigen Essen und Trinken. Und deshalb gehört beides eben so unbedingt zusammen. Und neben der Gesamtenergie spielen dann natürlich auch die sogenannten Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, eine ganz, ganz große Rolle. Erstmal vielleicht gar nicht schlecht, wenn eine Dose Cola mehr getrunken wird oder ein paar Chips mehr gegessen werden, aber es gibt deutlich bessere Alternativen, um dann eben auch noch das Mikronährstoffniveau dann zu erhöhen.
Diese Podcast-Pause wird präsentiert von Dr. Wolz. Du trainierst regelmäßig, ziehst dein Workout durch und achtest auf deine Ernährung? Aber ernährst du dich wirklich passend zu deinem Körper? Denn als Athletin gelten andere Regeln. Du brauchst zwar weniger Kalorien als ein Mann, aber genauso viele Vitamine und Mineralstoffe. Heißt, dein Körper braucht vor allem eins, Nährstoffdichte. Also viele Nährstoffe pro Kalorien. Im Alltag gar nicht so leicht umzusetzen. Hier ist es sinnvoll, mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen. Zum Beispiel der Vitalkomplex Dr. Wolz mit zahlreichen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Sowie besonders für Frauen wichtige Präparate wie Jod-Calcium-Kapseln, Vitamin B-Komplex oder Vitamin D. Und jetzt aufgepasst! Mit dem Code VITAL15 bekommst du 15% Rabatt im Onlineshop auf wolz.de. Rabattcode VITAL15 auf www.wolz.de.
Einfach bei der Bestellung im Warenkorb eingeben und sparen.
Ich hatte eben diese vier Punkte angesprochen, die nochmal kurz anzugehen von diesem Überwachungstool vom IOC, diesem Clinical Assessment Tool. Da sind wir also bei dem roten Bereich. Das heißt, wenn Zyklusstörungen wirklich vorliegen, wenn gesundheitliche Einschränkungen da sind ohne Sport und das heißt ohne Wettkampf, ohne Training, dann habe ich so diesen inzwischen, ja, was ist das? Hell, dunkel-orange, ja, in orangen Bereich. Das ist so ein Zwischending, eigentlich auch keine Wettkämpfe. Und dann haben wir den gelben Bereich, der eher ja noch an eine Überwachung darstellt, wo ich aber auch ganz gezielt ja die Belastung wirklich eher steuern sollte als freilaufen lassen sollte. Kannst du uns diese Zwischenstation vielleicht nochmal kurz darstellen?
Ja, im Endeffekt, man muss sich's vorstellen wie so ein Ampelsystem. Also grün, gelb, orange und rot. Wenn jetzt wir screenen oder beziehungsweise das Fachpersonal, Ärzte, wenn die screenen, dann haben wir verschiedene Indikatoren, die bepunktet werden. Also wir haben primäre Indikatoren und sekundäre Indikatoren. Und je nachdem, wie viele Punkte dann quasi eine Sportlerin oder auch der Sportler erhält, wird er eben in dieses Ampelsystem eingeordnet. Also wenn ich jetzt in diesen grünen Bereich fall, dann habe ich kein bis ein sehr geringes Risiko, eine niedrige Energieverfügbarkeit zu haben. Und dann ist auch das Training und auch der Wettkampf vollumfänglich machbar. Also da kann der Sportler, die Sportlerin vollumfänglich an Training und Wettkampf teilnehmen. Wenn ich jetzt in diese gelbe Kategorie fall, dann habe ich ein mildes Risiko für eine niedrige Energieverfügbarkeit. Da würde man, wie du schon gesagt hast, ne, gewisse Aspekte vom Training auf jeden Fall schon anpassen und definitiv auch ja regelmäßige Follow-ups machen, um zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze. In der orangenen Kategorie habe ich ein moderates bis hohes Training. Ne, auch da das Follow-up, das Screening tatsächlich zum Beispiel monatlich dann durchgeführt, also einfach enger getaktet. Und hier werden dann verschiedene Aspekte, zum Beispiel kann sein, dass man sagt, hey, okay, selbst da schon Wettkampf ausgeschlossen, Training in gewissem Umfang vielleicht noch möglich. Und in der roten Kategorie ist dann in der Regel eigentlich wirklich, dass man ausgeschlossen wird von Training und Wettkampf, weil da dann ein sehr hohes, ja, oder extremes Risiko vorliegt, dass wir in dieser niedrigen Energieverfügbarkeit sind. Also bei der orangen Kategorie würden wir natürlich auch schon mit einer gewissen Behandlung anfangen. Ne? Also wenn wir jetzt sehen, Ermüdungsbrüche, dann sollte man sich natürlich die Knochenmineraldichte genauer anschauen und sehen, okay, Thema ja Calcium beispielsweise, tägliche Calciumversorgung, dass die sichergestellt ist. Vitamin D, dass der Vitamin D-Spiegel bestimmt wird, individuell supplementiert wird. Im Generellen natürlich ein Lebensstilmanagement angepasst wird, ne? Extreme Diäten vermieden werden und so weiter. Ja, um da einfach die Knochenmineraldichte zu fördern.
Ja, was ich auch viel erlebe, ist, dass gerade bei Jugendlichen die Kinder, die leistungsorientiert gut drauf sind, erfolgreich sind, auch Spaß dran haben, sogenannte Vielbeweger sind. Also die bewegen sich in der Freizeit auch noch sehr, sehr viel. Und ein Schritt wäre da auch dann eben die Bewegung wirklich auf das sportliche Training zu konzentrieren und vielleicht im Freizeitbereich mal ein bisschen ruhiger zu machen. Mhm. Auch das verbessert die Energieverfügbarkeit. Ja, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis, weil es wirklich gesundheitlich absolut relevant wird. Und bevor wir jetzt in unseren letzten Teil einsteigen, zum Thema Mikronährstoffe, Eiweiß müssen wir noch ein bisschen drüber reden, aber liegt mir noch was am Herzen, nämlich du hast das Progesteron ja auch angedeutet, vorhin nicht nur angedeutet, sondern sehr schön dargestellt. Wenn das Progesteron verstärkt auftritt, dann passiert auch was mit unserem Wasserhaushalt. Und mein Fokus ist gerne und oft dieses Thema Trinken im Sport. Wir trinken in der Regel nicht zu wenig beim Sport. Wir bereiten uns oft nicht ausreichend vor, das ist richtig, aber viele trinken zu viel beim Sport. Mhm. Und da kann eine sogenannte Wasservergiftung resultieren. Und Frauen haben hier tatsächlich, aber auch das natürlich in der äußersten Spitze, aber es ist ein kleines Risiko, in dieser Phase, in der sie verstärkt Progesteron vorliegen haben, also überwiegend dann eben am Ende der lutealen Phase, ein verstärktes Risiko für diese Wasserintoxikation, für die Wasservergiftung, wenn sie beim Sport extrem große Mengen trinken. Da meint man ja oft, das wäre besonders günstig, weil nämlich das Progesteron die Wasserausscheidung ein wenig unterdrückt. Und das führt dann gerade unter dem Sport dazu, auch der Sport unterdrückt natürlich die Wasserausscheidung, dass das Wasser eben nicht über die Niere, sprich mit dem Urin ausgeschieden wird, sondern sich in die Zellen verteilt. Und das kann zu einer Wasserintoxikation führen, die wirklich gesundheitlich relevant ist. Und deshalb mein Appell an alle Sportler und Sportlerinnen ganz besonders, individuelle Schweißverluste kennen.
Ja.
Und nach denen trinken. Und wenn man das nicht kennt, mit dem Trinken nicht übertreiben. Auch hier so eine Faustregel: Wer schwerer mit dem Sport endet, als er oder sie begonnen hat, hat eindeutig zu viel getrunken. Ja, es gibt ja so Sportarten, ne, wo man warm und ich habe Zeit, gerade auf dem Fahrrad erlebe ich das oft, ne, Trinkflasche vorne am Oberrohr, am Unterrohr, was weiß ich, wenn es das überhaupt gibt, hinten auf den Satteltaschen, vielleicht noch ein Camelback mit dabei und dann wird getrunken und getrunken, ohne dass man berücksichtigt, dass der Fahrtwind eben auch sehr schön die Körperwärme abtransportiert. Also da noch so ein kleiner Hinweis zum Thema Trinken, gerade in der zweiten Phase des Zyklus, es mit dem Trinken bitte nicht übertreiben, idealerweise individuelle Schweißmengen kennen. Aber eben hast du ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich Calcium.
Ja.
Es gibt so ein paar Mikronährstoffe, da haben Frauen tatsächlich einen entweder erhöhten Bedarf oder einen anderen Bedarf als Männer. Und dazu gehört das Calcium, das Eisen natürlich, Zink, auch Vitamin B6. Wann, wie, warum sollte man auf Mikronährstoffe achten? Und wie mache ich das? Wie setze ich das wirklich um mit Lebensmitteln, Madeleine?
Ja. Also gut, ein Thema Eisen ist ja vor allem einfach, weil wir Frauen Risikogruppe für Eisenmangel aufgrund des regelmäßigen Verlustes, ne, über die Menstruation. Es macht auf jeden Fall Sinn, den Eisen, also den Ferritin, das Eisenspeicher, tatsächlich regelmäßig beim Arzt als Frau, also als Frau im fruchtbaren Alter, sage ich mal, regelmäßig bestimmen zu lassen. Das ist schon mal Stand 1. Also ich würde jetzt nicht einfach blind Eisen supplementieren. Ne, das nicht. Also der Spiegel sollte davor schon im Optimalfall bestimmt werden und dann wirklich auch zielgerichtet supplementieren zu können.
Hier noch kurz eingehakt, wichtig, ja, den Wert, den du genannt hast, das Ferritin.
Ja.
Kennen vielleicht nicht alle, das ist der Eisenspeicher. Das ist der einfache klassische Eisenwert, der gemessen wird, entweder das Serumeisen oder eben das Hämoglobin, sind hier gerade bei Sportlerinnen, vor allem im Ausdauerbereich, wenig aussagekräftige Werte. Also das Ferritin ist ein wichtiger Wert, den man den Frau regelmäßig bestimmen sollte.
Ja, richtig. Gut, Vitamin D tatsächlich aufgrund unseres Breitengrades halt, ne? Allein aus dem Grund sollte man Vitamin D regelmäßig mal testen lassen. Man sagt so circa einmal im Jahr oder vielleicht sogar zweimal im Jahr, je nachdem. Wenn wir jetzt unsere Wintermonate, also den deutschen Winter, beispielsweise auf den Kanaren verbringen, dann müsste man vielleicht nicht supplementieren. Ansonsten ist es in der Regel, also sehe ich in der Praxis schon so, die allermeisten, die nicht supplementieren und zu mir in die Praxis kommen, sind tatsächlich nicht ausreichend versorgt. Das muss man, ja, muss man schon so sagen. Aber auch da würde ich nicht blind supplementieren, sondern erstmal bestimmen lassen im Blut, supplementieren und dann nach einem halben Jahr nochmal nachmessen. Kommt es auch wirklich so an, wie ich das möchte? Ne? Kann man vielleicht die Dosis anpassen und, und.
Vielleicht da nochmal auch aus der Praxis, darf ich mal einhaken. Was mir dabei eben auch wichtig ist, achtet gerade die jungen Damen, auch die älteren Damen, mal so ein bisschen auf eure Hautcremes und die Lotions, die man regelmäßig verwendet. Viele von denen haben nämlich einen Lichtschutzfaktor drin. Das heißt, selbst wenn ich dann am Nachmittag oder vielleicht am Morgen Sport betreibe und habe mir aber vorher eine entsprechende Lotion auf die Haut getan, dann produziere ich eben relativ wenig Vitamin D über die Sonneneinstrahlung, über die Haut. Viele haben das Empfinden, oh, ich war jetzt draußen, die Sonne hat geschienen, da habe ich viel Vitamin D gemacht. Ist manchmal nicht der Fall, weil eben entsprechende Cremes oder Lotions verwendet werden mit entsprechendem Lichtschutzfaktor. Und auch das so erfahrungswert aus vielen Jahren Ernährungsberatung. Man kommt aus dem Winter, die ersten Sonnenstrahlen sind draußen. Jetzt mache ich ja sofort Vitamin D. Nee, das geht relativ spät los. Deshalb ist meine Empfehlung auch mal zu schauen am Ende des Winters, wie ist denn mein aktueller Vitamin D-Status?
Ja.
Weil ich nur mit der Sonne oft gar nicht große Defizite ausgleichen kann. Also selbst wenn ich dann regelmäßig in die Sonne gehe und schon ein Defizit habe, dann muss ich durch eine Supplementation, also eine Substitution in dem Fall, also eine zusätzliche Gabe, mich erstmal wieder hocharbeiten auf einen Status, der günstig ist. Und den kann ich dann ganz gut mit der Sonne halten. Aber so ein richtiges Defizit nur mit der Sonne auszugleichen, das gibt dann eher Sonnenbrand. Und das wollen wir ja alle vermeiden. Deshalb auch jetzt durchaus eine Zeit mal zu bestimmen, zu gucken, wo man ist und ja, dann aber eben, wie du es natürlich völlig richtig sagst, individuell gezielt weitermachen.
Richtig.
Ja, sorry, du warst beim Zink, glaube ich.
Ja, es gibt verschiedene Nährstoffe, die natürlich für uns Frauen studientechnisch vor allem Sinn machen, wenn wir auch unter PMS leiden. Also da gibt es einige Studien, die zeigen, gewisse Nährstoffe können da helfen. Also das prämenstruelle Syndrom, PMS, prämenstruelles Syndrom. Dieses Syndrom tritt vor allem in der Lutealphase vor der Menstruation auf und kann auch wirklich die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen von einer Frau. Nicht jede Frau leidet unter PMS-Symptomen, aber man sieht schon studientechnisch, dass recht viele tatsächlich darunter leiden. Und wir haben verschiedene Symptome. Man geht von mehr als 200 Symptomen unterschiedlichen Schweregrads aus, wenn wir von PMS sprechen. Also von Stimmungsschwankungen, erhöhte Reizbarkeit, depressive Verstimmungen, Spannungsgefühlen in den Brüsten, Wassereinlagerungen, Verdauungsproblemen, klassisch Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und. Also diese Liste ist ellenlang. Und man hat gesehen, dass die Ernährung tatsächlich ein wesentlicher modulierender Faktor bei der Verringerung und der Behandlung von PMS-Symptomen ist. Man empfiehlt natürlich eine ausgewogene, vielfältige Ernährung, reich an frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln, also hoher Ballaststoff- und auch Mikronährstoffgehalt. Und da sind wir jetzt eben bei den Mikronährstoffen, worauf ich hinaus wollte. Verschiedene Mikronährstoffe wie Zink beispielsweise, aber auch das Calcium oder auch das Vitamin D, Magnesium, B6 hast du angesprochen. Diese Mikronährstoffe können da tatsächlich helfen. Es gibt verschiedene Studien, die dann eben zum Beispiel einen positiven Einfluss auf die körperliche oder auch auf psychische PMS-Symptome zeigen.
Helfen heißt im Sinne schon, ich bin sowieso schon gut aufgestellt und nehme noch mal mehr. Oder ich habe, weil ich Defizite habe, verstärkte Symptome und nehme dann so viel, dass ich gut aufgestellt bin.
Zweiteres. Also wir haben vor allem beim Calcium, sehen wir, dass Frauen mit PMS haben häufig niedrigere Serum-Calcium-Spiegel. Und deswegen kann diese Calciumergänzung dann eben helfen bei PMS. Das ist natürlich jetzt auch keine Wunderpille. Ne? An sich ist es aber so, dass wir gewisse Nährstoffe beim Sport ja auch über den Schweiß beispielsweise verlieren. Wie zum Beispiel das Zink heißt, wir haben einen erhöhten Bedarf.
Calcium, Magnesium gehen auch verloren.
Richtig. Oder bei Ausdauerbelastungen zum Beispiel Thema Eisen, dass ich auch da nochmal einen vermehrten Bedarf habe an Eisen. Und dann ist es, kann schon sehr sinnvoll sein, da tatsächlich halt einen Nährstoffkomplex einzunehmen. Weil es dann oftmals über die Ernährung dann schon schwierig sein kann, auf die Mengen zu kommen.
Absolut, ja. Auch gerade, wenn ich wieder Wunsch habe, Gewichtsreduktion vielleicht oder eben so im Leistungssport drin bin, dass ich wenig nährstoffdichte Lebensmittel essen kann, weil einfach die Verdauung Ballaststoffe ist immer für Sitzmenschen ein tolles, wichtiges Thema, für Sportlerinnen und Sportler eines, was so ein bisschen zweischneidig zu sehen ist. Weit weg vom Sport gut, nur wenn ich zweimal am Tag trainiere, gibt es keinen Zeitraum, der weit weg vom Sport ist. Und dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Wissen wir ja von Frauen, die schwanger werden möchten, also Kinderwunsch haben. Thema Folsäure spielt eine ganz große Rolle. Wie siehst du das? Folsäure auch ohne diese Thematik Schwangerschaft, ein besonders wichtiges Vitamin für Frauen?
Finde ich sehr sinnvoll tatsächlich, weil allein aus der Sicht, selbst wenn jetzt keine Schwangerschaft geplant ist, kann es ja doch durchaus mal passieren, dass man ungeplant schwanger wird. Und die Folsäure ist wichtig, unter anderem dafür, dass das Neuralrohr sich schließt am Rücken. Das passiert aber recht früh schon in der Schwangerschaft. Und oftmals ist es so, dass das Neuralrohr schon geschlossen ist und wir dann erst herausfinden, dass wir tatsächlich schwanger sind, wenn wir jetzt ungeplant schwanger werden. Dementsprechend ist es schon sinnvoll, dass Frauen im gebärfähigen Alter tatsächlich Folsäure supplementieren.
Ja, ich sehe es ein bisschen aus einer anderen Sicht. Folsäure und B12 sind, deshalb sind sie auch mit fürs Ungeborene wichtig, für die Zellteilung auch mitverantwortlich. Also ganz wichtige Effekte im Bereich der Zellteilung. Und was machen wir beim Sport? Wir machen Zellen kaputt.
Ja.
Ob wir jetzt beim Tennis unser eigenes Körpergewicht abstoppen oder beim Bankdrücken oder ob wir ganz gezielt Muskeln aufbauen oder lange laufen. Überall gehen Zellen kaputt und müssen regeneriert und neu aufgebaut werden. Das heißt, sportlich aktive Menschen haben, vielleicht im Grund, weshalb Sport so gesund ist, einen sehr erhöhten Zellumsatz, bauen viele, viele neue Zellen regelmäßig auf und dafür brauche ich eben vermehrt Folsäure und natürlich auch B12, gerade mit zunehmendem Alter. wäre jetzt noch ein ganz anderes Thema, Menopause, postmenopausale Frauen, also Frauen nach der Menopause. Da spielt das Thema B12 eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Und aus meiner Sicht sehr hilfreich ist für Frauen allen Alters im leistungsorientierten Sport sowieso, aber auch wenn ich mir nicht über die Versorgung sicher bin, da mal über ein B-Komplex, niedrig dosiert, aber eben mit eben auch Folsäure, mit B6 vor allem dann nachzudenken, vielleicht auch mit B1, gerade wenn man im Ausdauerbereich unterwegs ist, denn im Ausdauersport werden die Kohlenhydrate ja als Muskeltreibstoff verstärkt herangezogen. Das Vitamin B1 spielt eine wichtige Rolle im Ausdauer- oder im Kohlenhydratstoffwechsel. Vor allem, wenn ich vegetarisch oder vegan unterwegs bin, denn Schweinefleisch ist allgemein Fleisch, aber vor allem das Schweinefleisch ein toller B1-Lieferant. Und wenn der natürlich dann auch noch fehlt, dann wird es sehr schwierig, diesem hohen B1-Bedarf entsprechend Rechnung zu tragen. Ja, also aber auch da kann man sagen, Individualität ist Trumpf. Schauen, wie ist mein allgemeines Ess- und Trinkverhalten, wie bin ich da aufgestellt, welche sportlichen Belastungen habe ich, idealerweise mal vielleicht eine Labordiagnostik machen und das dann mit einer Ernährungsfachkraft, die sich dann vielleicht noch im Sportbereich auskennt, abstimmen und dann entscheiden, wo muss ich substituieren im Sinne von, ich packe da was drauf, damit ich die hohen Standardwerte erreiche. Ganz zum Schluss, last but not least, aber aus meiner Sicht auch der Hype ja schlechthin, und ich sage ganz bewusst Hype, das Thema Eiweiß. Wir haben vom Protein-Mousse, was ich jetzt gesehen habe, bis zur Sportsalami, deren Eiweißanteil speziell ausgelobt wird, momentan ja hunderte von, vielleicht sogar tausende von Lebensmitteln, die uns suggerieren, dass das Eiweiß eine besondere Rolle spielt. Das tut es ohne Zweifel und ich bin auch absolut überzeugt davon, dass etwas mehr Eiweiß vielen, vielen Menschen zielorientiert sehr gute Dienste leisten könnte, vor allem Menschen mit zunehmendem Alter, aber eben hochwertige Eiweißquellen. Speziell Thema Frauen, Ernährung und Sport. Erklär uns, was es mit dem Eiweiß auf sich hat und warum besonders Frauen hier auf die Lebensmittelauswahl achten sollten.
Ja, Proteine, super, super wichtig. Nicht nur für Muskelerhalt oder auch Aufbau von Muskelmasse, sondern auch fürs Immunsystem oder auch für verschiedenste Enzyme. Also im Endeffekt sind Proteine Bausteine für unseren Körper. Und vor allem für Frauen, die sehr gesundheitsorientiert unterwegs sind und regelmäßig Sport treiben, egal ob im Fitnessstudio oder zu Hause, vielleicht dann noch eine Diät machen, um etwas Gewicht zu verlieren. Da ist natürlich das Protein nochmal entscheidender, dass wir wirklich auf eine ausreichende Proteinaufnahme über den Tag verteilt achten. Da geht es jetzt gar nicht wirklich darum, dass ich jetzt die Proteinsalami esse, sondern wirklich Food first. Ich versuche das Ganze über richtige Lebensmittel, sage ich mal, eine ausgewogene Mahlzeit zu decken. Man kann natürlich darüber hinaus mit hochwertigen Eiweißpulver tatsächlich unterstützen. Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir tatsächlich eine Reduktionsdiät durchführen und dann vielleicht in Bereichen von 1,8, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gehen, es vielleicht für die ein oder andere schwerfällt, das über die Ernährung zu erreichen, dann kann man da durchaus mit einem hochwertigen Proteinpräparat, Eiweißpulver nachhelfen, das integrieren. Aber es sollte jetzt nicht darum gehen, dass wir uns frühs, mittags, abends nur von Proteinshakes ernähren. Also in jetzt beispielsweise Hülsenfrüchten, in Fisch, in Fleisch, in auch dem Pseudogetreide.
Milchprodukte bitte.
Milchprodukte, richtig. Eier in Eier.
Oh ja, genau.
Haben wir natürlich nicht nur das Eiweiß, sondern wir haben ja auch noch ganz, ganz viele weitere Nährstoffe, die super wichtig für uns sind. Also Eiweiß, absolut. Ganz großes Thema.
Ja, also ich finde auch, was oft unterschätzt wird, ist der Eiweißanteil im Getreide. Gerade der Hafer liefert auf 100 Gramm mehr Eiweiß als der Quark. Jetzt kann man sagen, gut, die Eiweißqualität, aber wie esse ich den Hafer eben oft mit Milchprodukten, sei es jetzt als Müsli oder Porridge, dann habe ich eine Kombination aus tierischen und pflanzlichen Eiweißbausteinen, den Aminosäuren, und habe damit gleichzeitig eine hohe Eiweißqualität. Es gibt so eine schöne, haben wir gerade im letzten Podcast so aufgenommen, eine schöne Methode, nennt sich die Hawaii-Methode, also Hafer plus Eiweiß speziell, wo ich dann bestimmte Effekte auf die Darmmikrobiota, also die kleinen Helferlein im Darm, nochmal zusätzlich habe durch bestimmte Ballaststoffe im Hafer und gleichzeitig mit dem Eiweiß dafür sorge, dass Muskulatur und die ganzen anderen Faktoren, die du genannt hast, erhalten bleiben, sich verstärken, vermehrt aufgebaut werden vom Körper. Was mir auch noch wichtig ist beim Thema Eiweiß, ist, dass wir gerade beim Einsatz vom Shake, was du eben genannt hast, absolut sinnvoll, convenience-mäßig, heißt von der Praktikabilität her, von der Zusammensetzung her oft richtig, richtig gut geeignet. Aber wir sollten hier ein bisschen differenzieren aus meiner Sicht. Der Molke-Shake, also das klassische Whey-Protein, was wir alle kennen aus dem Studio und von den ganzen Theken inzwischen auch im Fitnessstudio, das sind ja die Sachen, die wir in zeitlicher Nähe zum Sport ganz gut einsetzen können. Also Unterstützung der Regeneration und das nicht nur im Krafttrainingsbereich, sondern gerade beim Spielsport, wenn mein Körper abstoppende Bewegungen hatte, ich bin mal einen Berg runtergelaufen, ich habe beim Tennis eben ganz viel Stoppbälle gehabt, die ich erlaufen musste, ich bin beim Volleyball, habe ich dann speziell den Block trainiert oder das Schmettern, das heißt, ich bin hochgesprungen, habe mein Körpergewicht wieder abgefangen, ich war beim Turnen oder ich habe natürlich auch im Kraftsportbereich vielleicht mit exzentrischen Bewegungen gearbeitet, also immer dort, wenn Gewichte abgefangen werden, geht Muskulatur kaputt, auch wenn ich nicht kraftorientiert arbeite und dann spielt die Regeneration mit Molke durchaus eine Rolle, vor allem wenn ich nur kurze Regenerationszeiten habe. Was aber oft unterschätzt wird, ist dieser Bereich der langfristigen Versorgung. Und da ist das Whey eher nicht so gut geeignet, weil es unter anderem auch dazu führt, dass wir ein bisschen Insulin im Blut haben, was wir gerade jenseits des Sports eher weniger haben wollen. Da wären dann mehr Komponenten, Eiweiße, auch sogenannte Caseine, also der zweite Teil der Milch, der jetzt nicht in der Molke drin ist, ganz gut geeignet. Und die sind vor allem direkt vor dem Schlafengehen günstig. Die führen zu einer schönen Sättigung und sind mit der Zielsetzung Gewichtsreduktion sinnvoll, aber eben auch bei zunehmender Intensität vom Training, beim kraftorientierten Training und auch bei dem, was wir eben angesprochen haben, beim Red S. Da kann eben so ein Casein, Mehrkomponenten-Eiweiß-Shake direkt vor dem Schlafengehen auch dazu helfen, dass die aufbauenden Prozesse in der Nacht unterstützt werden und die dramatischen Gefahren des Red S-Syndroms deutlich minimiert werden. Also hier ein bisschen differenzieren. Aber ich sehe es wie du, Food First ist der erste Ansatz. Und wenn es dann halt nicht passt, dann geht ja der schöne Satz von dem Professor Moran weiter, ne? Food first, but not always food only.
Ja.
Jetzt hast du eben einen Begriff genannt, den verwende ich auch oft, aber ich ärgere mich immer, wenn ich ihn verwende, nämlich ausreichend. Das ist immer so ein schöner Satz, ne? Der passt eigentlich immer. Kannst du uns mal so einen kleinen frauenspezifischen Tagesplan geben, wo du sagst, mit diesen Lebensmitteln, Frühstück, Mittag, Abend, vielleicht Zwischenmahlzeiten, Getränke, ist eine ambitionierte Sportlerin ganz bestimmt gut aufgestellt.
Mahlzeittechnisch einfach jetzt quasi Inspirationen.
Genau. Du hast ja auch gesagt, die Verteilung, ne, spielt eine Rolle über den Tag. Ja. Es ist auch schwierig, große Mengen auf einmal aufzunehmen. Ja. Deshalb ist also gerade das Frühstück auch ein Bereich, wo wir oft wenig Lebensmittel aufnehmen, die eiweißreich sind.
Gut, was man frühs gut machen kann, ist sowas wie zum Beispiel, ist es der Quark oder Skier mit den Haferflocken. Noch ein bisschen Obst. Es können auch gerne noch ein paar Kürbiskerne mit rein. Haben wir noch gesunde Fette mit drin und auch da nochmal ein bisschen Proteine. Mittags, je nachdem natürlich, wenn ich jetzt Fisch oder Fleisch esse, kann es beispielsweise ein Lachsfilet geben mit einem guten Ofengemüse. Vielleicht habe ich noch einen Guacamole-Dip dazu. Dann habe ich noch mal mehr gesunde Fette mit dabei. Oder gibt es vielleicht noch einen kleinen Beilagensalat dazu. Bei dem Ofengemüse sind natürlich noch Kartoffeln mit drin. Dann haben wir da auch die Kohlenhydrate noch mit abgedeckt. Man kann jetzt statt dem Ofengemüse kann man natürlich auch klassisch Reis machen mit dem Fisch. Passt auch immer ganz gut. Am Abend gibt es vielleicht ein leckeres Hirsegemüse. Dann haben wir das Pseudogetreide noch mit dabei. Oder Quinoa-Salat mit allerlei von Feta oder gekochten Eiern kann man da ganz gut mit reinmachen und auch da gerne, ja, seien es jetzt die ein bisschen Gurke mit reingeschnippelt oder die Tomaten. Man kann natürlich auch eine Linsenbolognese machen, ne, abends, also Vollkornnudeln oder es dürfen auch mal die helleren Nudeln sein, eine leckeren Linsenbolognese, wenn es vegetarisch sein soll oder ansonsten die Hackfleischsoße. Also es gibt eigentlich so viele leckere, ausgewogene Gerichte, die man sich zusammenstellen kann von proteinhaltigen Lebensmitteln, die wir schon aufgezählt haben, sei es Fisch oder Fleisch oder die Milchprodukte oder Ofenkartoffeln mit Quark. Hat auch eine sehr gute,
Klassiker, ne?
Ja, sehr gute Bioverfügbarkeit auch. Oder beispielsweise die Kartoffeln mit dem Spiegelei. Ne, auch das
ist diese Kombi, die ich angesprochen habe, Tier und Pflanze, ne? Wenn man das kombiniert,
richtig.
Ist man schon mal relativ gut aufgestellt. Und wenn ich vegan unterwegs bin, dann sehr breites, abwechslungsreiches Spektrum von Lebensmitteln. Das wird oft vergessen. Oder auch ist auch schwieriger in der Umsetzung, muss man fairerweise sagen. Und soweit ich weiß, benötigen rein vegan lebende Personen, ob jetzt Frau oder Mann, spielt da, glaube ich, keine große Rolle, im leistungsorientierten Sportbereich doch etwas mehr Gesamteiweiß als die, die eben auch regelmäßig mal tierische Lebensmittel verzehren, oder?
Ja, weil natürlich halt die Wertigkeit einfach nicht die ist, die wir jetzt haben, beispielsweise jetzt eben bei den tierischen Produkten. Natürlich können wir durch Kombinationen wie zum Beispiel Getreide und Hülsenfrüchte auch ein komplettes Aminosäuremuster herstellen. Was teilweise zum Problem auch führen kann bei der veganen Ernährung, die ist natürlich sehr ballaststoffreich. Also wenn wir dann die Menge von den Hülsenfrüchten vergrößern, kann es sein, dass wir vielleicht Probleme, also Magen-Darm-Probleme bekommen. Oder auch Thema Soja, muss man auch individuell gucken. Hat natürlich jetzt eine gute Bioverfügbarkeit. Wie wird es vertragen? Ja, ansonsten, was haben wir noch? Die Pseudogetreidesorten. Hier ist Quinoa, natürlich beides, sowohl Eiweiß als auch Kohlenhydrate und die Vollkorngetreideprodukte. Aber dann wird es ja schon schwierig, weil Eier fallen raus, Milchprodukte fallen raus, Fischfleisch.
Nüsse haben wir noch, Samen.
Nüsse, ja, Samen, Saaten, das würde noch mit rein spielen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich stark pflanzenbasiert ernähren, dann sollte man da schon noch mal mehr den Fokus auf Thema Eiweiß legen.
Also ich kenne aus dem Leistungssport keine vegan lebende Sportlerin, die ohne Nahrungsergänzungsmittel, sprich Eiweiß-Supplements, auskommt.
Ja.
Das ist einfach Fakt, dass es unglaublich schwierig ist, über hochwertige, vollwertige Lebensmittel den Eiweißbedarf komplett über die pflanzlichen Lebensmittel zu decken. Was ja auch nicht schlimm ist. Es gibt tolle vegane Eiweißpräparate. Gerade das Lupineneiweiß ist hier zu nennen. Das hat einen hohen Anteil von der Aminosäure Leucin, die den Muskelabbau so etwas hemmen soll. Und Kombinationen eben aus Hülsenfruchteiweißen, die insgesamt dann als Mehrkomponenteneiweiße auch gut diese anabole Phase in der Nacht unterstützen können. Ja, was bleibt uns jetzt, Madeleine, zum Schluss? Ich denke, zusammengefasst, du hast toll die Evidenz dargestellt, die gar nicht so gut ist, was zyklusbasierte Ernährung, zyklusbasiertes Training etwas mehr, aber dann eben Ernährung angepasst an das Training darstellt. Wir haben besprochen das relative Energiedefizit. Da hast du uns sehr schön klar gemacht, welche Gefahren da lauern und welche Maßnahmen Frau ergreifen sollte, vor allem Betreuerinnen und Betreuer bei jüngeren Sportlerinnen ergreifen sollten, um hier möglichst die Gefahren von Anfang an zu minimieren und dann eben auch entsprechend einzugreifen. Wir haben die Mikronährstoffe besprochen und wir haben auch das Eiweiß besprochen. Das heißt im Prinzip, sicher zumindest am Anfang erstmal alle Grundlagen ab.
Ja.
Dann ist man ziemlich gut aufgestellt, Kohlenhydratperiodisierung hier nochmal genannt, nährstoffdichte, abwechslungsreiche Ernährung, aktivitätsnah, aktivitätsfern. Zyklus-Tracking, ganz wichtig, Beobachten des eigenen Körpers, gerne eben auch nicht nur Zyklus, sondern vielleicht Stimmungstracking,
ja.
Wie fühle ich mich, wie häufig bin ich krank, wie sieht es mit der Konzentration aus, mit der allgemeinen Lebensfreude. Das sind Symptome, die man beobachten sollte. Ja, und dann haben wir eben auch gesagt, es ist nicht immer so ganz leicht, zyklusorientiert Sport zu treiben, sei es im Mannschaftssport, sei es gerade im leistungsorientierten Sport. Von daher, pauschale Pläne funktionieren da wenig. Individualität ist angesagt. Und wenn ich als Sportlerin mich um Beruf, Familie, was weiß ich noch alles, Studium, Ausbildung kümmern sollte, muss und dann auch noch diese angesprochenen Aspekte komplett berücksichtigen will, dann tue ich mich schwer. Und da ist mein Rat. Es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die eine tolle Ernährungsberatung, ein Ernährungscoaching machen. Die stehen vielen zur Verfügung. Ja. Und da kosten die ersten 2 Beratungsstunden nicht viel mehr als ein paar gute Sportschuhe. Von daher ist das auch immer eine Empfehlung, die aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt. Mal professionelle Ernährungsfachkräfte, die mal zu konsultieren und da auf die entsprechenden Zertifikatsiegel auch zu achten. Da gibt es unterschiedliche, die Qualität und eben auch die Weiterbildung dann signalisieren. Das wäre also unbedingt meine Empfehlung, hier auf entsprechende Zertifizierung zu achten. Was fällt dir noch ein? Was müssen wir unbedingt noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, so das Wichtigste hast du tatsächlich mit zusammengefasst. Was ich noch gern mit auf den Weg gebe, ist tatsächlich, vergleich dich nicht mit anderen. Was leider heutzutage sehr, sehr oft sehr schnell passiert, auch unbewusst, Thema Social Media auch. Ne? Wenn wir da tagtäglich Bilder sehen, bei denen wir vielleicht merken, das tut uns aus psychischer Sicht vielleicht nicht so gut, dann deabonnieren. Der Algorithmus schlägt uns natürlich immer die Bilder oder Videos vor, bei denen wir vermehrt hängen bleiben. Heißt, komplett beeinflussen kann man das nicht. Das wird einem schon dann ausgespielt. Aber in gewisser Weise, wenn wir diesen Personen, wo wir vielleicht tatsächlich merken, ah, das tut mir nicht gut, wenn ich jetzt tagtäglich sehe, was die Person isst oder wie viel Sport die Person treibt, wie ihr Alltag aussieht. Wenn ich das merke, das tut mir nicht gut, entfolgen, auch wenn es sich jetzt im ersten Moment vielleicht hart anhört. Und sich in der Hinsicht nur mit sich selber vergleichen und nicht mit anderen. Was sehr schwer fällt, ich weiß das. Ja.
Mach dein eigenes Ding. Für Frauen fast noch wichtiger als für Männer in dem Bereich. Ja, Madeleine, super. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, vor allem auch für die detaillierten Erklärungen zum weiblichen Zyklus. Das war das ein oder andere für mich auch nochmal eine tolle Wiederholung. Ich muss sagen, das eine oder andere war auch nochmal neu für mich. Das war echt klasse. Vielen Dank. Aber eben auch vielen Dank für die tollen praktischen Tipps, die du uns gegeben hast, sei es jetzt zum Sport selber als eben auch zur Ernährung. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Sehr. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, wir haben noch viel, viel mehr zum Thema Lecker zum Erfolg. Ob das zum Thema Trinken, Nahrungsergänzungsmittel, Hafer oder Mikrobiom ist, hört doch mal rein in unseren Diese-Podcast. Ja, und ansonsten freue ich mich, euch demnächst dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, bleibt lecker erfolgreich. Tschüss.
Tschüss.
Das war Lecker zum Erfolg, der Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung, kurz DIESE, auf dem Medical Campus Peil in Bad Nauheim. Alle in diesem Podcast geteilten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Wissensvermittlung. Sie stellen keine individuelle Ernährungs-, Gesundheits- oder medizinische Beratung dar und ersetzen diese nicht. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder spezifischen Ernährungsfragen wende dich bitte an eine qualifizierte Fachkraft. Für Impressum, Datenschutzerklärung sowie weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuche uns unter www.diese.online. Alle Rechte vorbehalten. Copyright Deutsches Institut für Sporternährung. Bis zur nächsten Episode. Mach das Beste draus, bleib aktiv und iss smart.